Ein Körper von knapp 70 Kilo, der aus einer Höhe von etwas mehr als einem halben Meter in tiefes Wasser stürzt, wird, wenn er mit zusätzlichen 7 bis 10 Kilo an, sagen wir mal, Bleigewichten beschwert ist, mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 Zentimetern pro Sekunde sinken. Wenn die Person es bereut, die Gewichte eingesteckt zu haben, wird sie vielleicht um sich schlagen und kämpfen. Wenn nicht, dann wird sie sich ohne Gegenwehr sinken lassen, bis Dunkelheit und Kälte die Oberhand gewinnen, bis sie ihren Atem nicht mehr anhalten kann, bis ihr Gewicht, die Dunkelheit und die Distanz zur Oberfläche jeden Gedanken des Bedauerns sinnlos machen. Denn ab diesem Punkt wird die Sinkgeschwindigkeit irrelevant und die kleinen Fische nähern sich und beginnen bereits zu knabbern. In dem gläsernen Becken vor mir befindet sich eine winzige Taucherfigur, aus der die Luft herausblubbert. Kleine Fische schwimmen um sie herum und das alles sorgt dafür, dass ich dem National Aquarium ganz bestimmt nie wieder einen Besuch abstatten werde, egal wie nah es an meiner Arbeitsstelle liegt. Mein Blick wandert von dem Taucher zu jemandem hinter mir, einer dunkelhaarigen jungen Frau, die in der Glasscheibe schwebt. Ich drehe mich um, aber da ist niemand. Ich schaue wieder nach vorne und merke, dass sie mein eigenes Spiegelbild ist. Mein erwachsenes Ich, das von dem kleinen Mädchen für einen kurzen Augenblick nicht wiedererkannt wurde. Denn die Ängste dieses kleinen Mädchens neigen dazu, von der Erwachsenen, die ich gezwungenermaßen wurde, heimlich Besitz zu ergreifen. Wer hätte gedacht, dass diese 7 oder 8 auf Augenhöhe in die Wand eingelassenen Becken in einer Lobby des Commerce Building mich so klein machen können? Egal, wie sehr sie mich darum bitten. Die Ichthyologen werden sich eine andere Zeichnerin für ihre Fische suchen müssen. Ich bleibe den Vögeln treu, von jetzt an bis in die gottverdammte Ewigkeit. Ich lege die 2 Blocks zum Smithsonian National Museum of Natural History in einem flotten Tempo zurück, unbeeindruckt von einem kräftigen Kerl in einem dunklen Anzug, der versucht, sich mir in den Weg zu stellen und mir ein »Hey, Schatz, wozu die Eile?« entgegenraunt. Endlich betrete ich meine heilige Zufluchtsstätte mit dem glanzvollen Foyer. Das Museum für Naturgeschichte ist Teil der Smithsonian Institution, einem Museen- und Forschungsverbund in Washington, D.C., zu dem zahlreiche weltberühmte Museen gehören. Vom Foyer des Museums aus gelange ich in die düsteren hinteren Gänge und steige zu meinem Atelier hinauf. Einem lichtdurchfluteten Büro mit einem alten Metallschreibtisch, den ich in einer Ecke neben meinen Zeichentisch geschoben habe. In schmalen Wandregalen liegen nach Gewicht sortiertes Zeichenpapier neben weichen Bleistiften, die nach Anzahl und Biegsamkeit des Graphits geordnet sind. Ich sitze am Zeichentisch und überblicke von dort die National Mall, diese weitläufige, grüne, geradlinige Parkfläche der Nation, unterbrochen von Museen und Denkmälern und geraden sandfarbenen Wegen. 9 Jahre hat es gedauert, bis ich ein Büro mit dieser Aussicht zugeteilt bekam. Auf die Weißulmen, die bald ihre zarte Märzknospung beginnen werden, und auf das Smithsonian Castle, die sogenannte Burg, die deshalb so heißt, weil das Gebäude wie eine mittelalterliche Burg aussieht. Doch ich musste nur einen einzigen Tag in diesem Museum arbeiten, um mir ganz sicher zu sein, dass ich hier mein Zuhause gefunden hatte. Gestern war mein 36. Geburtstag und meine Kollegen und Kolleginnen brachten mir ein Ständchen und bestanden darauf, dass ich die Kerzen auf einem kleinen Kuchen ausblase. Sie wissen nicht, dass mit dem Näherrücken meines 37. Geburtstags das Wasser steigt, die magische Zahl meines Vaters, sein Schlusspunkt.